Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Wien. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und ganz viel Spaß.
Wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen. Es ist so toll, dass du heute hier bist und auch du da zu Hause auf deinem Wohnzimmer bei dem Videopodcast. Herzlich willkommen. Ich wünsche dir, dass du viele, viele gute Dinge heute mitnehmen kannst. Ja, ich habe gesehen, wir haben Videopodcast. Seit einer Woche sind wir online. Also klickt fleißig rein, holt euch ICF Wien YouTube-Kanal und teilt es und shared es und shared und teilt es. Ich bin ganz aufgeregt. So, jetzt bin ich im Fernsehen. Nein, ich bin im Internet, ist ja nichts Besonderes. Ich habe diese Woche etwas ganz Interessantes gelesen. Und zwar geht es darum, man sucht einen neuen Namen für die jetzige Generation, in der wir leben. Es gibt ja so 1980 bis zu den 2000er waren die Millennials modern und mittlerweile man sucht einen neuen Namen. Also es gibt da wirklich Internet-Aufrufe, wo man den neuen Namen sucht. Man sucht Ideen, wie könnte man jetzt diese neue Generation, die nach den 2000er Jahren geboren wurden, also ich habe es knapp nicht mehr geschafft, also man sucht einen neuen Namen. Es gibt hier Vorschläge, zum Beispiel ein Vorschlag wäre die Versace Generation, Versace oder die Gucci Generation, Gucci. Oder wenn Teenager zum Gucci einkaufen gehen, dann weißt du, sie haben reiche Eltern. Das ist ein typischer Teenager, heute ist er reich. Oder die iGen, i, es geht ja alles i, iPad, iMac, iPhone, i. Und dann die iGen. Also wenn du einen besseren Namen hast, kannst du mir gerne schicken, dann werde ich nämlich diesen Preis gewinnen. Als Generation fragt man sich ja natürlich immer, ja, was bewegen wir als Generation überhaupt? Also es gibt die in den 70er Jahren, die haben so für Freiheit gekämpft. Dann gibt es die Leute, die vor dem Zweiten Weltkrieg geboren wurden, die haben sehr viel falsch gemacht, die haben viele Probleme hinterlassen. Die Generation, die wieder alles aufgebaut hat nach dem Weltkrieg. Und da gibt es ja verschiedene Generationen. Und ich habe gehört von einem berühmten Prediger, der hat gesagt, die Generation vor mir, was sie gemacht hat und macht, auch im Zusammenhang mit ihrem Glauben an Gott, wie sie ihre Menschen erreichen, das geht mich nichts mehr an. Ich kann nichts dafür, was die Leute vor mir gemacht haben. Die Generation nach mir geht mich auch nichts an, weil die haben ihre eigene Verantwortung, ihrer Generation gegenüber und ihre Verantwortung, wie sie den Menschen Gott nahebringen, ihren Glauben leben und ihre Generation gestalten. Aber wie gesagt, ich habe eine Verantwortung für die Generation, in der ich lebe. Ich habe eine Verantwortung in der Generation, in der ich lebe und diese Verantwortung wurde dir auch mitgegeben in dein Leben. Also wie leben wir unser Leben und wie können wir unser Leben optimal gestalten mit so viel Impact wie möglich? Also ich weiß nicht genau, was dein Lebensziel ist, aber mein Lebensziel ist, ich möchte irgendwas erreichen, nicht nur was erreichen, sondern auch etwas bewegen in meinem Leben, durch mein Leben und mit meinen Freunden, die wir gemeinsam an diesen Jesus glauben. Und wir sind ja in dieser Predigtserie über die Radicals. Radikale Menschen, Radicals, das klingt schon so radikal, oder? Deswegen sind heute zwei, drei Leute nicht hier. Und da denkst du dir, Radicals, immer so radikal. Aber das waren Menschen, die gelebt haben und die uns etwas mitgegeben haben. Es gibt ein Zitat, das sagt, nimm dir Tote zum Vorbild, sie können dich nicht mehr enttäuschen. Es gibt Missionare und Märtyrer, die sollen uns nicht erklären, warum ihr Leiden so viel Spaß gemacht hat, sondern sie sollen uns ermutigen und uns aufwecken, für unseren Gott etwas zu bewegen. Letzte Woche hatten wir über Franz von Assisi gesprochen. Franz von Assisi, einige Leute haben mich falsch verstanden. Die hatten sich gedacht, ich rede vom Franz von Assisi. Die haben sich nachher zu mir, jetzt kenne ich mich gar nicht mehr aus, oder? Franz von Assisi, der war doch in Schönbrunn und nicht in Italien. Und Franz von Assisi, der Mönch, nicht Franz von der Sissi. Das war letzte Woche mein Burner, da habe ich gedacht, für was bereite ich mich überhaupt vor? Allgemeinwissen, null. Franz von Assisi. Also gut, oder? This made my day. Und heute, Franz von Assisi war ja so ein Mönch vor 1000 Jahren. Da denken wir sich, ja, die vor 1000 Jahren, das waren andere Zeiten. Das waren wirklich andere Zeiten, waren auch sehr gefährlich. Aber heute möchte ich über einen Mann reden, ein moderner Märtyrer. Und zwar heißt der Mann Jim Elliot, lebte in den 50er Jahren in Amerika und starb recht jung für seinen Glauben und hat einen enormen Impact gehabt auf eine ganze christliche Generation in den Vereinigten Staaten, aber auch sogar auf mein Leben. Also, der Mann heißt Jim Elliot, wurde geboren als mit dem bürgerlichen Namen Philip James Elliot am 8. Oktober 1927 in Portland, Oregon. Und er starb schon am 8. Januar 1956 in Ecuador. Jim Elliot wuchs auf in einem christlichen Umfeld und schon sehr früh in seinem Leben hat er sich dafür entschieden, dass er an diesen Gott glauben möchte. Und er hatte so sein Gotteserlebnis und wuchs auf mit dem Wunsch, etwas für diesen Gott zu bewegen. Er ging später auf eine christliche Schule, machte ein Studium an einer christlichen Universität und er lernte in dieser Universität Missionare kennen aus der Missionsgesellschaft von Foreign Mission Fellowship. Sein Hauptfach in der Uni war schon Griechisch, weil er wollte das Neue Testament lernen vom griechischen Urtext her. Und er hatte sehr früh, hat er gewusst, ich möchte mal etwas Außergewöhnliches bewegen für diesen Gott und hat all diese Dinge aufgeschrieben in seinem Leben. Er hat ein Tagebuch geführt. In seinem Studium hat er seine damalige Frau kennengelernt. Und das finde ich sehr interessant. Er war von Anfang an schon so intensiv mit seinem Gott unterwegs. Er bereitete sich innerlich schon vor auf einen Auftrag für Gott, dass er gesagt hat, ich darf auf gar keinen Fall die falsche Frau heiraten. Ich weiß das so gut, weil als ich noch Single war und in meiner Verlobungszeit mit meiner Frau, habe ich die Bücher von Jim Elliot gelesen und es hat mich bis tief ins Herz bewegt, was dieser Mann für eine enorme Hingabe gehabt hat an seine Entscheidung für die richtige Frau. Er sagte zum Beispiel als Student noch, Gott will nicht, dass ich mir eine Frau suche, bevor ich nicht ein deutliches Zeichen von ihm bekomme. Und nach langem Prüfen, nach langem Hin und Her, meine Frau weiß, wie das ist, hin und her und soll ich nicht, Männer haben es die meisten schwieriger. Irgendwann hat er sich dann durchgerungen und hat gesagt, ich möchte diese Frau heiraten. Er ging sogar so weit in seiner Vorbereitungszeit, hat er gesagt, ich will auf gar keinen Fall irgendetwas Unheiliges machen, ich werde meine Frau nicht küssen bis zur Hochzeit. Also dieser Mann, wenn dich das interessiert, kauf dir sein Buch im Schatten des Allmächtigen. Er hat die Benchmark so richtig hochgelegt und er hat gesagt, hey, meine Beziehung zu meinem Gott, da muss die richtige Frau dazukommen und er lebte heilig und wollte unbedingt das Maximum rausholen. Wir werden später noch mehr von Jim Elliot hören. Im Februar 1955 wurde das einzige Kind des Ehepaars, ihre Tochter Valerie, geboren. Also er hat irgendwann einmal geheiratet, dann haben sie das Kind bekommen. In dieser ganzen Zeit hat er sich vorbereitet und irgendwann kam er darauf, aha, es gibt einen Indianerstamm in Ecuador, die haben noch nie von diesem Jesus gehört. Also in den 50er Jahren war das so, dort wo man war, hat man gesagt, okay, wo gibt es noch Menschen, die noch nie von Gott gehört haben? Und sie haben in Ecuador einen Indianerstamm gefunden und zwar waren das die Huoranis aus Ecuador. Ich habe da ein paar Bilder mitgebracht, ganz freundliche Kumpanen. Und so, die leben da im Wald. Und dieser Stamm war noch nicht erreicht mit dem Evangelium. Und es ist irgendwo in Ecuador, mittendrin im Nirgendwo, Dschungel, keine Leute, keine Menschen, gar nichts. Und es war ein brutaler Menschenstamm. Und zwar hatten die eine Spezialität, sie haben alle getötet, die zu ihnen gekommen sind. Alle. Und kein Mensch konnte diesem Stamm jemals von Jesus erzählen. Und weil man hat ja von vornherein alle Leute getötet, die dieses Gebiet betreten haben. Also du merkst dann schon, die haben sich ein recht ein hohes Ziel gestellt, das definitiv dazu einlädt, aus seiner Komfortzone herauszutreten. Es waren 4 Freunde, sie haben sich vorbereitet intensiv, sie lernten die Sprachen von Nachbarstämmen, sie lernten verschiedene Rituale, Begrüßungsrituale, wie kann man diesen Stamm erreichen, und er und seine Frau sind in diese Gegend gezogen mit ihren Freunden und überlegten sich, wie können wir in dieses Gebiet kommen, und sie haben sich intensiv vorbereitet, intensiv auch mit dem Bewusstsein, diese Mission ist sehr gefährlich. Sie haben ein Flugzeug gechartert und sind dann regelmäßig über dieses Dschungelgebiet geflogen und haben Geschenke abgeworfen. Und diese Indianer haben dann diese Geschenke sehr gerne angenommen und haben gedacht, das sind ganz tolle Leute, und es entstand über die Entfernung einer Beziehung. Man hat vom Flieger aus, ich weiß nicht, wie man das gemacht hat, irgendwie Sachen runtergelassen. Sie haben das genommen, sie haben Macheten zur Verfügung gestellt und haben diese Macheten den Indianern geschenkt. Die konnten dieses Werkzeuge benutzen und es entstand eine Beziehung. Und eines Tages kam dann der Punkt, dass sie einen Landeplatz gefunden haben in der Nähe dieses Indianerstammes. Und sie konnten am Fluss landen mit ihrem Flugzeug, leidenschaftlich begeisterte junge Missionare. Und seine Frau war zu Hause im Camp. Und er hat zu ihr gesagt, wenn Gott es will, meine Liebste, bin ich bereit, für die Aucas zu sterben. Also er hätte in seinem Leben überall hingehen können. Er war hochtalentiert im Schauspielen, er war hochtalentierter Redner, er hätte nach Indien gehen können, überall hin, aber er hat irgendwie, bekam er von Gott diesen Auftrag und diese Last aufs Herz, dass er zu diesen Indianern dorthin geht. 1956 landeten sie und knüpften die ersten Kontakte, und dann kam es leider auch zu der Tragödie, dass alle ums Leben kamen. Möchte ich einen kurzen Ausschnitt zeigen. Tatsächlich so, dass diese jungen Männer bei ihrem ersten Einsatz, als sie zu diesen Indianern gingen, die sie liebten, alle 5 ums Leben kamen. Es waren Roger Juderian, Pete Fleming, Jim Elliot, Nate Sand und Ed McCully wurden von diesem Stamm, den sie besuchten, getötet. Obwohl diese Leute alles richtig machten im Leben, auf eine Mission gingen für ihren Gott, ließen sie ihr Leben an diesem Tag als junge Männer. Die waren alle unter 30. Wenn ich so Geschichten höre, dann denke ich mir, das sind krasse Geschichten, weil die 5 Leute, die wussten, auf was sie sich einlassen. Und sie haben gesagt, der Preis, diese gute Botschaft von Jesus, dieses Evangelium, diesen Menschen zu bringen, ist es wert, auch in Anbetracht, dass sogar meine Familie zurückgelassen wird. Was hat es jetzt alles gebracht? Das eine ist, die 5 Leute sind tatsächlich im Himmel angekommen und die sehen jetzt das, woran sie geglaubt haben. Danach, der Vater von Nate Sand hörte diese Geschichte von seinem Sohn. Er war unglaublich wütend und ging nach Ecuador und besuchte diesen Stamm. Er traf den Mörder seines Sohnes, ging hin, umarmte ihn und hatte gesagt, ich liebe dich. Die Frau von Jim Elliot blieb in der Region und sie führte diese Arbeit weiter. Und mittlerweile ist der gesamte Stamm, sie bezeichnen sich selbst als christlichen Stamm. Ein Teil ist wieder zurückgegangen in den Dschungel, aber die anderen ließen sich taufen und wurden tatsächlich Christen und leben mittlerweile ein Leben mit Gott. Der Indianerstamm ist mittlerweile fast total zivilisiert und wir sehen hier Steve Saint, den Sohn von Paul Saint, mit dem Mörder seines Vaters. Und die zwei ziehen jetzt durch die Welt und predigen zusammen von Evangelium und erzählen von der Liebe Gottes. Elisabeth Elliot setzte die Arbeit von ihrem Mann fort und sie nahm das Tagebuch ihres Mannes, das heißt im Schatten das des Allmächtigen, und hat ein Buch daraus gemacht und hat dieses Buch, wurde weltweit zum Bestseller und hat in den 50er, 60er Jahren eine ganze Jugendgeneration in Amerika beeinflusst, ihren Glauben mit Gott neu zu leben, und es sind viele Missionare daraus hervorgegangen. Ich selbst habe dieses Buch gelesen und Ausschnitte aus diesem Buch, und ich merke, das habe ich so mit 25, nachdem ich 5 Jahre lang Christ war, habe ich dieses Buch gelesen, wie dieser Mann seinen Glauben gelebt hat, dieser Jim Elliot, wie er seine Beziehung zu seiner Frau gelebt hat, wie er alles seinem Gott untergeordnet hat. Und dieses Buch hatte einen Einfluss auf mein Leben, dass ich gedacht habe, ich möchte für diesen Jesus leben, und unglaublich, wie sehr Gott mich liebt. Und ich habe viele gute Entscheidungen getroffen aufgrund der Geschichte dieses Mannes. Auch Entscheidungen, was unsere Beziehung betrifft, und auch die Entscheidung, dass ich letztendlich gesagt habe, ich möchte mein Leben auf die Karte Jesus setzen. Ich möchte einige Zitate, Learnings und ein paar Sachen mit reinnehmen. Die Message heute ist vielleicht ein bisschen kürzer, ein bisschen intensiver, aber du kannst dir ein paar Dinge mitnehmen von heute, die vielleicht in deinem Leben etwas zum Nachdenken anregen. Was war die Motivation von diesem Jim Elliot? Das war Markus 16, Vers 15. Und er sagte zu ihnen, geht in die ganze Welt und verkündet alle Menschen die gute Botschaft. Wer glaubt und getauft wird, wird errettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Also dieser Missionsbefehl von Jesus, das war für Jim Elliot eine enorme Motivation. Er nahm Gott ernst und sagte sich, wenn das stimmt, und dieser Gott Gott ist, sein Sohn für mich am Kreuz gestorben ist und Gott uns diesen Befehl mitgibt, das ist kein Vorschlag, das ist ein Auftrag, dann möchte ich das ernst nehmen und fragen, wo Gott mich hinführen will. Das ist deine Frage. Wir haben ja viele, wir lesen die Bibel, wir sind ja gescheite Leute, wir gehen in die Kirche, wir hören die Predigten, aber die Frage ist, was will Gott denn genau von mir, wie soll der Auftrag im alltäglichen Leben ausschauen? Und er machte sich ein Bild, er hatte so ein inneres Bild, er sagte, eines Tages werden wir alle gemeinsam vor dem Thron Gottes stehen und worshipen. Und ich möchte, dass alle dabei sind. Und irgendwie hat er nicht gesagt, nicht Indien, nicht Asien, sondern ich möchte diesen Leuten in Südamerika, in diesem Dschungel begegnen. Und er hat seinen Auftrag ausgeführt. Er vertraute auf die perfekte Führung Gottes. Und da steht, freue dich am Herrn und er wird dir geben, was dein Herz wünscht. Überlass dem Herrn die Führung deines Lebens und vertraue auf ihn. Er wird es richtig machen. Jim Elliot hatte geglaubt, dass Gott über seinem Leben steht. Und wenn er ihn führt und wenn er zu ihm spricht, dann wird es Gott gut meinen und es wird richtig sein. Er sagte, die Stimme Gottes ist zwar beharrlich, aber leise. Jim wollte um alles in der Welt das tun, was er für richtig vor seinem Gott empfunden hat. Und das ist meine Challenge. So, wenn ich jetzt über die Radicals rede, wenn ich predige, wenn ich lese, also ich beschäftige mich mit diesen Büchern, mit diesen Geschichten, und wir suchen Leute raus, die kennt vielleicht niemand, aber die eine Geschichte geschrieben haben mit ihrem Gott. Und wenn ich das lese, dann frage ich mich immer, ja, was bedeutet das für mein Leben? Wo steht mein eigenes Leben? Diese Serie soll dich und mich auch herausfordern, wenn du mal im Jammertal bist. Also wenn der Luxus nicht so groß ist, wie du dich vorstellst, oder wenn mal wirklich unsere Art von Jammern. Wir jammern ja meistens auf recht einem hohen Niveau. Aber wo sind die Aufträge, die Gott für dich hat? wie sehr stellst du tatsächlich Gott und Jesus an erster Stelle in deinem Leben? Weißt du, ich wünsche mir eine Kirche, wo jeder Einzelne bis in die letzte Faser seines Lebens diesen Wunsch hat. Ich möchte tun, was Gott sagt. Viele Probleme, die wir haben, hätten wir dann gar nicht mehr, weil wir viele falsche Entscheidungen nicht treffen würden. Und es wäre vielleicht, du hättest viel mehr Leidenschaft und Freude in deinem Leben, wenn wir mehr uns diese Frage stellen würden. Die Frage ist, was hält uns eigentlich davon ab, dass wir tatsächlich diesem Jesus nachfolgen? Ihr kennt ja vielleicht die Bibel, aber falls ihr die Bibel nicht kennst und was Jesus so gesagt hat, hier ist ein Satz, der ist relativ direkt. Jesus ging durch seine damalige Zeit. Er ging. Und er kam an verschiedenen sehr spannenden Orten vorbei, wo Menschen in ihrem Alltag arbeiteten, lebten. Und dann traf er gewisse Menschen, die wurden später Jünger genannt. Dann ging er auf sie zu, steuerte auf sie zu und sagt: Folge du mir nach. Und dann ging er weiter. Und dann sind die Leute gestanden: Was soll ich machen? Er hat gesagt: Folge du mir nach. Was soll ich? Er geht. Okay, lauf einfach hinterher. Und das ist die Challenge, die Jesus zu jedem Einzelnen von uns sagt. Heute ist keine große Theologie. Es geht wieder darum, erinnere dich daran, was Gott zu dir gesagt hat. Folge du mir nach in deinem Leben. Lauf du Jesus nach, wo er hinlauft. In 2. Timotheus 2, Vers 4 ist ein ganz interessanter Satz, der war sehr wichtig für Jim Elliot. Kein Soldat, der in den Krieg zieht, lässt sich durch die Dinge des täglichen Lebens von seinen Aufgaben ablenken. Schließlich möchte er, dass der, der ihn angeworben hat, mit ihm zufrieden ist. Und das ist diese große Challenge, Ablenkung. Natürlich müssen wir arbeiten, natürlich gehen wir in die Schule, natürlich müssen wir unsere Kinder erziehen, aber was für Dinge lenken uns tatsächlich im Alltag ab von diesem Gott? Man kann auch alltägliche Dinge tun und an Gott denken oder Gott fragen, was er für ein Leben hat. 3 Punkte, die ich dir mitgebe. Was ist der Wille Gottes für mein Leben? Mach dich mal grundsätzlich auf die Suche und frag dich das. Wo sind meine Aufgaben im Reich Gottes? Was kann ich für Gott tatsächlich bewegen? Und dann eine Frage, die musst du dir ehrlich für dich beantworten, so wie ich jedes Mal, wenn ich stundenlang in mein Handy schaue, lasse ich mich ablenken. Lasse ich mich ablenken von den wichtigen Dingen in meinem Leben. Ich möchte einige Zitate mit euch lesen und vielleicht kurz kommentieren oder einfach so stehen lassen. Die hat Jim Elliot gesagt: Dass Gott uns führt, glaube ich genauso fest, wie dass er uns erlöst hat. Du musst immer im Hinterkopf haben, einen Mann, der bereit war, sein Leben zu geben für Menschen, die er gar nicht gekannt hat, und der gesagt hat, der Wille Gottes und der Auftrag Gottes ist sogar wichtiger als meine Liebesbeziehung zu meiner Frau. Dieser Mann hat gesagt, denke daran, Gott lässt dich nicht sterben, ehe nicht dein Werk getan ist. Aber lass nicht den Sand der Zeit in deine Augen kommen, sodass sie nicht mehr die sehen, die noch in der Finsternis sitzen. Eines seiner berühmtesten Zitate, der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, damit er gewinnt, was er nicht verlieren kann. Die meisten Christen brauchen keine Berufung, sondern einen Tritt in den Hintern. Das gefällt natürlich mir wieder. Oder? Und du musst immer im Hinterkopf haben, das ist ein Mann, der sich vorbereitet hat und wusste, mit 29 Jahren könnte mein Leben zu Ende sein. Er hatte diese Leidenschaft für diese Menschen und er liebte Jesus über alles. Das Tagebuch kann man kaufen, wenn sich interessiert, im Schatten des Allmächtigen heißt es. Dann hat er gesagt, Herr, zünde an den toten Reisighaufen meines Lebens, dass ich aufflamme und für dich verbrenne. Verzehr mein Leben, es ist dein. Dann sagt er, unsere jungen Leute gehen ins praktische Berufsleben, weil sie sich zur Missionsarbeit nicht berufen fühlen. Aber wir brauchen keinen Ruf, wir brauchen einen Tritt in den Hintern. Das hat ihm gefallen. Und das vorletzte Zitat von ihm, ich ersehne mir kein langes Leben, aber ein erfülltes wie deins, Herr Jesus. Also wir hören immer diese Geschichten, oder? Mein ganzes Leben gerät auseinander, bricht auseinander nur anhand von so einem Zitat, weil ich oft denke, ich denke anders. Und es ist auch okay, anders zu denken. Und jeder hat seine Berufung, jeder hat sein Ziel, jeder hat seinen Plan. Aber wir sollten diese grundsätzliche Einstellung haben, Jesus first in meinem Leben. Wir sollten diese Einstellung haben, dass ich frage, was will denn Gott tatsächlich von mir? Und dann haben wir dieses Ding, wir sehen dann, okay, jetzt muss ich für meinen Glauben sterben, wie mache ich das am schnellsten und so. Und bekommen Panik, oder ich muss auch Märtyrer werden, oder wie mache ich das, wie Franziskus, die Kleider ausziehen, nackt auf dem Boden liegen oder ein Kloster gründen. Und dann kommt plötzlich der Stress. Es muss unser Herz bewegen, aber du musst wissen, was deine nächsten Schritte sind. Und ich habe hier ein paar Möglichkeiten. Das erste ist Glauben. Glaube zuerst mal, dass Gott dich liebt, einen Plan hat für dein Leben und glaube, dass Gott es gut meint und dass er dich führen will. Ich habe mit dem Freund gestern geredet und vielleicht ist der Plan im Business. Im Moment. Vielleicht zahle ich meinen Preis, dass ich im Geschäftsleben stehe und etwas bewege als Chef oder Chefin oder Entrepreneur oder Startup oder wie auch immer. Ich glaube, dass Gott mich auch da benutzen kann. Das Zweite, nachdem ich glaube, ich muss wollen. Ich will. Weißt du, in der Bibel gibt es eine Stelle, da hat Gott schreit in diese Welt hinein und sagt, wen soll ich senden? Wen soll ich senden? Wen soll ich senden? Tatsächlich, in die ganze Geschichte schreit Gott auf diese Welt, ich zwinge niemanden, aber wen soll ich senden? Wo sind die Volunteers, die Freiwilligen? Und in dieser Geschichte, die Antwort, irgendwo war ein Teenager, hier bin ich. Und er wurde Prophet. Hier bin ich, sende mich. Vielleicht sagst du heute, hier bin ich, sende mich. In diese Welt, zu meinen Nachbarn, irgendwohin. Das andere, ich bete. Bete, dass du ready bist für das, was Gott von dir will. Du kannst nicht alles auf einmal zerreißen, aber du kannst jeden Tag sagen, Gott, ich will das tun, was du willst von mir. Hilf mir zu erkennen, was du willst und Gott wird deine Gebete antworten. Und er wird dich in Abenteuer führen, die größer sind als alles andere. Laufe nicht davon, wenn Gott zu dir redet, weil er redet leise und beständig. Ein Punkt der Hingabe, da möchte ich dir helfen, was mir auch hilft. Fang an, im Kleinen zu geben. Geben. Weil wenn du gibst Geld, wenn du Zeit gibst, Talente, wenn du kleine Dinge anfängst, wirst du merken, wie du mehr Lust bekommst und mehr Mut in größeren Dingen radikal und mutig zu sein. Manchmal denke ich mir, das Maximum an meiner Radikalität ist, etwas zu geben. Aber es kostet mich manchmal so viel. Und ich zeige Gott immer wieder, wenn ich Leute einlade, wenn ich etwas gebe, was spende, die extra Meile gehe, dass ich sage, ich möchte das lernen, ein hingegebenes Leben zu leben. Dann handle. Bereite dich vor. Lies deine Bibel. Versäume keinen Gottesdienst. Und gehorche. Tu letztendlich das, was du weißt, was richtig ist. Ich bitte dich von ganzem Herzen, wenn du weißt, was richtig ist in deinem Leben, und du weißt es, ich weiß es, du weißt es, kämpfe um alles darum, dass du genau das Richtige tust für dein Leben. Für dein Leben, nicht für mich, nicht für den Thorsten, für die Lana, für den Papst, für irgendwen. Tu das Richtige und gehorche und mach es einfach. Ja. einer der größten Wünsche von Jim Elliot war, mein Leben soll ein offenes Zeichen dafür sein, was es bedeutet, Gott zu kennen. Und das wünsche ich mir über alles für dich und für mich. Ich wünsche mir das als Kirche, ich wünsche mir das als Generation, dass wir, die Radicals sind, zusammenstehen und sagen, hey, an unserer Generation haben die Menschen gesehen, dass es Gott gibt. Das wünsche ich mir für dich und für mich. Ich bitte dich darum, dass du einer wirst von denen, die genau keinen Kompromiss mehr leben, die einfach machen, was sie können und sagen, ich möchte Teil dieser Generation sein. Ich möchte, dass die Menschen Gott an mir erkennen und nicht, dass sie an mir, an Gott verzweifeln. Lass uns gemeinsam aufstehen. Wir wollen heute das Abendmahl nehmen. Hier vorne haben wir das Brot und Wein. Du kannst auch gerne, wenn du merkst, es hat mich jetzt berührt, ich möchte gerne, dass jemand für mich betet, dann kannst du gerne hinten das Abendmahl, sind an diesem Kreuz stehen nette Leute, die würden dich gerne segnen, auch vielleicht für dich hören, was Gott zu dir sagen möchte. Und das Abendmahl ist ein Zeichen, dass ich sage, Gott, du bist am Kreuz für mich gestorben. Und weil du alles gegeben hast, möchte ich euch mein Leben als Danke zurückgeben. Und du erinnerst dich an diesen Jesus, der am Kreuz für dich gestorben ist, durch das, dass du den Wein trinkst, das Zeichen seines Blutes, dass du das Brot nimmst und sagst, Gott, du hast meine Sünden vergeben. Bis heute habe ich vieles falsch gemacht, aber heute möchte ich mein Leben verändern und in Zukunft anders leben. Oder vielleicht ist das Abendmahl heute auch für dich eine Bestätigung dafür, dass du sagst, ich möchte mein Leben mit Jesus leben, ihm gehorchen, das tun, was er sagt, und einer dieser Radicals werden mit meiner ganzen Generation. Ich möchte auch gerne beten für uns alle. Jesus, ich danke dir, dass du heute hier bist. Danke, Jesus, dass du schon vorher hier warst, bevor wir hier gekommen sind, dass du immer hier bleibst, dass du immer mit uns gehst, und danke, dass du uns so unendlich liebst. Jesus, und diese Message heute, es zerreißt mein Herz manchmal, wo ich immer denke, Jesus, wo stehe ich selber? Und ich möchte einfach sagen, Gott, hier bin ich, gebrauch du mein Leben mit allem, was ich bin, was ich habe, was ich kann. Mehr willst du auch nicht. Ich gebe dir mein Herz, meine Sünden, meine Schwächen, und ich bitte, dass du mir einfach so gebrauchst, so wie ich bin. Ich bitte für uns als Kirche, dass du uns so gebrauchst, wie wir sind, dass viele Menschen in diese Celebration kommen können, unsere Small Groups, viele Menschen begeistert werden können von dir, Jesus. Und das wünsche ich mir, dass du das in unserem Leben tust. Wenn du heute das erste Mal hier bist und diesen Gott nicht kennst, dann möchte ich dich einladen, dass du heute einfach ein Gebet sprichst und sagst, Gott, ich gebe dir mein Leben. Und gerne möchten wir auch für dich beten hinten beim Kreuz. Aber lass uns gemeinsam jetzt worshipen und Gott ins Zentrum unseres Lebens stellen, wie auch dieser Jim Elliot uns das auch in gewisser Weise vorgelegt hat.
Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info@icf-wien.at mailen. Und weitere Infos findest du auf unserer Homepage unter www.icf-wien.at.